ARD.
Ja, also Julia ist ja die Winzerin von uns beiden tatsächlich. Ich bin die Betriebswirtin. Das heißt, alles rund um den Weinbau und das Weinmachen ist definitiv Julia, die Entscheidung trifft. Ich hake dann nur ein, wenn es um neue Produkte geht. Julia hat definitiv den interessanteren Job. Ich habe aber den coolen Job, dass ich die fertigen Weine hingestellt bekomme und es heißt, Marie, probier mal. Es könnte auf jeden Fall schlimmer sein.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.
Vorletzte Folge, Maja, ging es hier um Hopfen. Diese Folge geht es um Wein. Nächste Folge machen wir dann was über, was würdest du sagen?
Aperol Spritz.
Aperol Spritz.
Jetzt, wo es in den Sommer übergeht. Aber cool, Lage. Wir haben über Hopfen geredet. In dieser Folge reden wir über Weinanbau. Wir wollen aber auch an dieser Stelle schon ganz früh sagen, wir wollen nicht zum Trinken animieren.
Hallo, liebe Hektis. Alle, die zum ersten Mal reinhören. Ne? 63 Hektar ist ja sowas wie der unmögliche Landwirtschaftspodcast. Warum unmöglich? Weil als wir damals gestartet sind mit diesem Podcast, haben alle gesagt, es ist unmöglich, einen Podcast zu machen für Landwirte und für Verbraucher. So, jetzt stehen wir da mit 53 Folgen. Nehmt das, ihr Kritiker.
So. Ja. Und mit 63 Hektar wollen wir natürlich Brücken bauen zwischen Verbrauchern und Landwirten und auch informieren.
Ja.
Und wollen damit auch gleich loslegen.
Ja.
Ich bin Maja Muckwitz. Ich bin hier Landwirtin, komme aus der Nähe von Hannover, genauer gesagt aus Dittacke, habe auch Landwirtschaft studiert und freue mich hier, die Landwirtin im Podcast zu sein.
Ja, und ich bin Stadtkind und Radiomoderator Andreas Kuhlage. Und von der Maja habe ich in der allerersten Folge schon gelernt, wofür 63 Hektar steht. 63 Hektar groß ist der durchschnittliche Betrieb in Deutschland. Das ist immer noch so, ne, oder?
Mittlerweile steigt die Hektaranzahl, weil ja immer mehr Betriebe aufgeben und die bestehenden dann immer größer werden. Aber wir bleiben bei unseren 63 Hektar. So sind wir jetzt ja auch berühmt geworden.
Ob die 63 Hektar auch für den Betrieb gelten, den wir heute zu Gast haben, das weiß ich nicht. Oder ob sie damit auch 63 Hektoliter erzeugen können, weiß ich auch nicht. Werden wir alles rausfinden. Denn wir haben zwei junge Frauen zu Gast, die Wein anbauen. In einem Familienbetrieb. Und das Spannende daran ist, die haben den Betrieb jetzt nicht so geerbt oder übernommen, so im Sinne einer Hofübergabe, sondern sie haben das Ding gegründet und dann quasi die ganze Familie da so mit reingezogen. Wie das funktioniert, wie man an einen eigenen Weinberg kommt und mit welchen Problemen die beiden zu kämpfen haben, darum geht es so ein bisschen in dieser Folge.
Ich freue mich voll drauf. Aber wie immer starten wir mit
Majas Landwort.
Das ist ja die Rubrik, in der du mir immer einen Fachbegriff erklären musst. Und ich versuche mich jetzt neuerdings auch immer so thematisch so sehr an dem Thema zu halten, was wir uns für diese Folge vorgenommen haben.
Mhm.
Deswegen ist das jetzt ein Begriff aus dem Weinbau. Und ich möchte von dir wissen, was ist Keltern?
Keltern?
Keltern.
Also ich liefere jetzt erstmal eine Erklärung, die könnte stimmen.
Muss sie aber nicht,
muss,
weil du antwortest ja immer sehr gerne kreativ.
Ja. Also Keltern ist ein sehr, sehr alter Begriff und geht zurück auf die Kelten. Die Kelten, die hier Mitteleuropa behaust haben, möchte ich beinahe sagen, waren ein barbarisches Volk und haben damals schon in der Kälte, daher kommt auch ihr Name von den Kelten, das wird jeder Historiker bestätigen, in der Kälte waren sie die einzigen, die es geschafft haben, tatsächlich Wein zu kultivieren, nördlich von Worms. Und deswegen gelten die im Prinzip als die, noch vor den Römern.
Weißt du, wovor ich Angst habe, dass jetzt Leute schon nur bis hierhin hören und dann das jetzt so deren Wahrheit ist. So, weißt du, die gehen jetzt so durch die Welt und glauben dir das.
Ich höre es mal auf, so rum zu spinnen, das ist natürlich alles Quatsch. Ich weiß, was Keltern ist. Keltern ist ein Vorgang beim Wein erzeugen.
Mhm.
Aber was es genau ist, weiß ich nicht. Aber es ist irgendwas wird da gemacht. Wein wird gekeltert. Aber was genau wird er da von einem Topf in das nächste reingekeltert? Ich weiß es nicht.
Genau, Keltern ist der Moment, in dem die Maische in der Presse ausgepresst wird. Weißt du, was die Maische ist?
Das ist, glaube ich, der Matsch, der übrig bleibt, ne?
Das sind die zerquetschten Trauben nach der Ernte. Genau. Und Keltern ist also der Moment, in der in dieser Presse die Trauben ausgequetscht werden und dann zu dem Saft werden, also zu dem Most. Da waren jetzt so viele Fachbegriffe drin und ich konnte mich zwischen all den dreien nicht entscheiden, Most, Maische und Keltern. Und jetzt war ich so fies und habe einfach alle genommen, aber ich hoffe, man konnte es verstehen.
Ja, und nebenbei haben wir noch ein bisschen was über europäische Völkergeschichte gelernt von mir. Aber damit sind wir beim Thema Wein. Und Maja, ich frage mich ja, ob du schon mal darüber nachgedacht hast, auf deinem Hof hier in der Nähe von Hannover auch Wein anzubauen.
Ehrlicherweise ja.
Wirklich?
Ja, weil man darf ja seit 2016 auch in Niedersachsen Wein anbauen. Es gibt ja eigentlich die 13 Weinanbaugebiete, wo man traditionell Wein anbaut.
In Deutschland?
In Deutschland, genau. Und nur da darf man dann auch sagen, dass es Qualitätswein oder Prädikatswein ist. Ich müsste jetzt also in Niedersachsen, dürfte ich nur sagen, dass es Landwein oder deutscher Wein.
Ja.
Und ich habe es mal überlegt, weil wir haben am Stemmerberg, ich weiß nicht, ob du den kennst,
ihr habt sozusagen nicht wirklich einen Berg.
Eine Hanglage oder Hanglagen. Und da würde sich, also wie ich finde, eine Rebsorte sehr gut machen. Aber ich müsste das alles ganz brav anmelden. Ich bräuchte dafür eine Genehmigung und ich dürfte auch jährlich nur 0,3% wachsen. Und da gäbe es sehr, sehr viele Auflagen. Und in Niedersachsen im Allgemeinen gibt es auch nur 47,3 Hektar Rebfläche. Und dazu gehören 43 Leute, die den anbauen. Also du kannst dir vorstellen, es ist alles sehr, sehr, sehr kleinteilig. Aber ich hätte allein schon Bock, mir so eine Flasche zu,
ja,
zu designen.
Kahlenberger Leberhaken, der Rotspon des Niedersachsen.
Nee, das klingt nicht schön.
Nee, wirklich nicht.
Das musst du nochmal neu machen, aber okay. Also den würde ich jetzt nicht nehmen. Aber grundsätzlich hätten wir die Hanglage und auch das Wetter in Niedersachsen wird ja auch immer wärmer. Also wir hätten ein paar Bedingungen, die passen würden, aber ich lasse das lieber die machen, die das gut können.
Ich bin gespannt, ob in Mainz, da wo heute unsere beiden Gäste sitzen, nicht gerade zwei Lachen vom Stuhl fallen, wenn sich zwei Norddeutsche hier über Weinanbau unterhalten. Und damit kommen wir heute auch mal zu unseren Gästen. Zwei Schwestern machen zusammen Business, gründen, aber nicht irgendein Startup in Berlin, wo es dann Matcha-Latte gibt, sondern ein Weingut mit Weinberg, Kellerei, sogar Hotel dazu. Also bei dem Gedanken würde ich mir allein schon in die Hose machen. Aber die haben es durchgezogen und einen Familienbetrieb draus gemacht. Julia und Marie Wasem vom Weingut Wasem Doppelstück sitzen jetzt in einem Studio in Mainz am Rhein, sind uns zugeschaltet. Hört ihr uns?
Hallo, ja, hallo.
Wie schön, wir freuen uns.
Wir uns auch.
Habt ihr euch schon dran gewöhnt, wenn man euer Weingut nennt und euch als Winzerin und Weingutbetreiber bezeichnet, seid ihr da immer noch aufgeregt oder ist es mittlerweile, naja, es ist halt unser Job?
Ja, wir werden jetzt im Juli 6 Jahre alt, also ich würde sagen, wir haben uns dran gewöhnt.
Wie alt wart ihr dann, als es losging?
Ich war 19 Jahre alt und ich war 23.
Oh wow. Mein
ja,
Gott.
Echt.
Wie kommt man auf die Idee, sowas zu machen?
Julia ist die studierte Winzerin von uns beiden. Das heißt, sie hat den Stein ins Rollen gebracht. Wir sind aus Ingelheim, also so eine Viertelstunde von Mainz entfernt. Und Ingelheim ist historisch geprägt. Ja, früher hat man immer Landwirtschaft gemacht. Das heißt, unsere Großeltern sind aus der Landwirtschaft. Aber wir hatten eigentlich so nie den Plan, haben dann aber durch Julias Berufswunsch, der doch dann erst nach der Schule kam, gedacht, okay, das ist vielleicht doch gar nicht so eine schlechte Idee. Und haben dann knapp 1,5 Jahre gebrainstormt, uns überlegt, was brauchen wir überhaupt alles, um ein Weingut zu gründen? Welche Weine wollen wir machen? Wie wollen wir heißen? Wie soll alles aussehen? Was braucht man dazu? Und dann haben wir am 1.7.2019 das Doppelstück gestartet und feiern in 3 Wochen unseren 6. Geburtstag.
Wow, und wie habt ihr dann euer Weingut gefunden?
Wir haben das tatsächlich eröffnet in dem Hof unserer Eltern. Das heißt, dadurch, dass unsere Großeltern schon in der Landwirtschaft tätig waren, waren Höfe da, die wir umbauen konnten. Wir haben dann praktisch unseren Hotelkeller geopfert und einen Weinkeller reingebaut. Und wir hatten glücklicherweise im Familienbesitz verschiedene landwirtschaftliche Flächen. Ja, die waren fremdverpachtet, die haben wir zurückgenommen und haben sie zum Teil umkultiviert, um Weinberge drauf anzupflanzen. Aber es war auch ein Teil schon bepflanzt. Und so war der Startschuss, ja, ich sag mal, finanzieller Natur und organisatorischer Natur, sodass wir eben Fässer kaufen mussten. Die Kelter, die eben beschrieben worden ist. Und verschiedene Traktoren, was man eben dann alles so braucht.
Und wie kann ich mir das vorstellen? Also wann konnte man das erste Mal ernten? Ihr habt ja schon gesagt, ein paar Rebsorten gab es schon. Für welche habt ihr euch entschieden? Und wann kann man das erste Mal ernten?
Ja, da wir auf einen Bestand an Rebfläche zugegriffen haben, die Reben waren schon
mehrere Jahre alt. Also von einer Rebe kann ja um die 30 Jahre alt werden, beziehungsweise sollte sie werden, dass sie abgeschrieben ist. Und das heißt, wir hatten eine bunte Vielfalt an Rebsorten und die konnten wir dann eigentlich direkt ernten. Also wir haben direkt gestartet. Im August, September ist bei uns Ernte. In Ingelheim ist recht früh die Ernte. Also dann ging es direkt eigentlich Vollgas los. Wir hatten die schon vorher bewirtschaftet, also den Rebschnitt und so weiter, haben wir alles schon vorher gemacht, dass wir direkt starten konnten.
Und wie war das dann, wenn man so das erste Glas, die erste Buddel aufmacht und einen Schluck davon trinkt? Ist das ein besonderer Moment?
Ja, bis der erste Wein natürlich da erstanden ist. Das hat dann noch ein bisschen gedauert. Der Saft muss erst gären. Aber ja, es war schon ein schönes Gefühl, was selbstständig erschaffen zu haben, was ganz Neues. Aber die ersten Schritte waren natürlich auch ungewohnt und es war sehr spannend einfach.
Also ihr habt 3 Jahre gebrainstormt, habt ihr gesagt. Und dann kamt ihr irgendwann mit dieser Idee um die Ecke und habt sie eurer Familie gepitcht. Gab es da nicht jemanden, der gesagt hat, sag mal Mädels, habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Das ist ja Wahnsinn.
Nee, zum Glück nicht, weil unsere Eltern sind genauso bekloppt wie wir. Und die haben uns sozusagen so großgezogen. Also da waren immer neue Ideen im Raum und es gab nie Stillstand. Ja, unsere Eltern, die rollen manchmal mit den Augen, aber sind tatsächlich immer dabei. Sie haben das noch nie in Frage gestellt, das muss man auch mal dazu sagen. Und deswegen ja, gab es da nur positives Feedback. Und die fanden das natürlich mega cool, dass wir praktisch unseren Hof dann komplett einmal auf links gedreht haben, um da dann einen richtigen Weinkeller reinzubauen und eine Vinothek. Und ja, dann so ein Stück alte Familiengeschichte wieder aufleben haben lassen.
Ah, toll.
Ja, schön. Nehmt uns mal mit in euren typischen Alltag oder beziehungsweise in euren aktuellen Alltag. In welcher Phase sind wir aktuell? Was für Arbeiten stehen draußen an bei euch?
Also erstmal draußen sind wir gerade fleißig am Heften und noch ein bisschen am Ausbrechen. Die Weinberge wachsen.
Ich glaube, das musst du erklären. Das waren auch zwei Fachbegriffe, mit denen ich geliebäugelt habe. Aber erklär mal.
Heften ist eigentlich das Ordnen der Triebe. Also wir haben jetzt sehr viel Zuwachs durch die Sonne, durch den vielen Regen hier. Momentan in der Region wachsen auch unsere Reben fleißig. Und die wollen wir nach oben heften, indem wir die Drähte spannen. Und die Drähte halten dann die Laubwand nach oben. Das ist momentan unsere Hauptarbeit. Und wir brechen noch die Stämme aus. Also wir haben eine Rebe, eine Stammerziehung. Die ersten, also aus dem Boden wächst die Pflanze und die ersten 30, 40, 50 Zentimeter ist nur ein Stamm und da sollten keine Triebe rauswachsen. Und diese Triebe, wenn da mal eine rauswächst, den brechen wir weg, dass wir den Stamm recht kahl haben und nur ab dem oberen Bereich dann die grünen Triebe und die Blätter und die Trauben sind.
Also absolute Handarbeit, richtig?
Genau, das ist hundertprozentig Handarbeit. Und dann kommt natürlich auch noch Traktorfahren wie Mulchen und Bodenbearbeitung dazu. Das zu der momentanen Arbeit, die wir im Weinberg errichten.
Was denn Mulchen nochmal?
Rasenmähen, kann man auch sagen.
Ach so, aber da wächst Rasen dazwischen, oder wie?
Ja, wir haben eine Begrünung gesät letztes Jahr nach der Ernte. Und da haben wir eine bunte Mischung aus verschiedensten Blüten und auch Weizen und auch Gras. Und jetzt haben wir die Blüten abgemulcht und jetzt wächst dann das Gras durch.
Ist das, weil ihr Bio seid? Also ihr habt ja euren Betrieb auch auf Bio umgestellt, ne? Weil ich habe jetzt auch schon so ein paar Weinberge vor Augen und denke mir immer so, dazwischen wächst doch eigentlich nichts, das ist ja kahle Erde, aber euch schon. Hat das was damit zu tun? Muss man das machen, um dieses Siegel zu bekommen oder macht ihr es einfach nur, weil es schön aussieht?
Ja, das sollte man machen, sagen wir so. Es ist eigentlich das Idealbild von ökologischem Weinbau. Es machen auch viele konventionelle Winzer. Das ist einfach der Vorteil. Wir wollen ja einen guten Boden haben, auf dem unsere Reben wachsen. Und je besser wir mit unserem Boden umgehen, desto besser wachsen natürlich auch die Reben, beziehungsweise die Reben haben es besser. Und da wir ja, die Weinberge gehören uns und wir wollen noch jahrelang darauf Wein erwirtschaften oder Reben setzen, auch nachdem wir jetzt die Reben dann zum Beispiel roden würden. Und wir brauchen ganz wichtig guten, gesunden Boden, viele Nährstoffe, einen lockeren Boden, viel Luft, viel Porenvolumen. im Boden. Und das ist ganz einfach mit einer Begrünung zu erzielen. Und wir machen somit auch viel für die Flora und Fauna. Man sieht ganz viele Bienen und Schmetterlinge in unseren Weinbergen. Und ich meine, das macht es ja umso schöner. Also keine Monokultur.
Was könnte so der nächste Stressfaktor sein? Also ich weiß, eine lange Zeit im Jahr muss man immer schauen, dass es keine Spätfrost gibt, dass euch da die Blüten nicht absterben. Oder jetzt, dass es keine Trockenheit gibt oder Hagel. Habt ihr da irgendwie besondere Stressfaktoren noch in diesem Jahr, von denen ihr Sorgen habt?
Ja, du hast eigentlich die Hauptstressfaktoren gerade erwähnt. Wir haben momentan auch viel Regen. Wenn es zu viel Regen ist, dann haben wir natürlich einen zu nassen Boden. Wir müssen regelmäßig in die Weinberge, auch mit den Traktoren. Und dann ist das natürlich nicht gut befahrbar. Das ist erstmal nicht so optimal, aber wir hoffen natürlich auf mehr Sonne und einen guten Sommer. Als nächsten Stressfaktor würde ich dann schon die Ernte, also dann einfach eine arbeitsintensive Zeit nennen.
Ich will noch mal ganz kurz auf den Boden zu sprechen kommen. Bei Weinanbau-Leuten heißt es ja gerne mal Terroir, ne?
Genau.
Oh, wie cool, der mich gerade anguckt, er will Lob haben.
Ja,
das ist so ganz toll.
Habe ich auch mal irgendwo aufgeschnappt.
Das stimmt. Terroir.
Und ich frage mich, gibt es bei euch eigentlich auch sowas wie Bodenpunkte? Weil Maya erzählt mir mal was von Bodenpunkten in der Landwirtschaft, sagt was darüber aus, wie gut der Boden beschaffen ist und wie fruchtbar. Gibt es das bei euch auch?
Ja, ich habe fleißig zugehört. Ich habe das von Maya auch gehört. Das gibt es auch, aber wir arbeiten eher mit Bodenanalysen, um zu wissen, was fehlt im Boden, welche Nährstoffe sind zu viel, welche Nährstoffe sind zu wenig, was braucht er, um diese Nährstoffe aufzuschlüsseln. Also nein, wir arbeiten nicht mit Bodenpunkten.
Okay, man kann also nicht so angeben, so unter Weinbauern, ja, ich habe hier Bodenpunkte 75 und so und du hast ja nur 25. Nee, das geht nicht, ne?
Dann eher mit einer coolen Weinlage.
Ach so.
Oder mit coolen Weinen im Allgemeinen.
Genau.
Welche Weine habt ihr denn? Kulak und ich haben vorher schon mal in der Vorbesprechung so ein bisschen gequatscht und uns darüber unterhalten, was wir am liebsten trinken. Ich habe verraten, dass es bei mir immer wechselt. Also ich mag gerne am Anfang im Jahr Rosé trinken, dann in der Mitte des Jahres eine Weinschorle, Weißweinschorle und dann im Winter einen Rotwein.
Hättet ihr das alles anzubieten?
Auf jeden Fall. Also unser Fokus liegt tatsächlich auf Burgunder-Rebsorten und Rieslingen. Von den Rebsorten her, das bedeutet, in Ingelheim sind wir tatsächlich als Rotweinstadt bekannt. Deswegen sind rote Rebsorten relativ populär. Wir haben auch bei uns im Weingut so circa 50-50 an weißen und roten Rebsorten. Man muss immer dazu sagen, um den guten Rosé am Jahresanfang zu trinken, brauchen wir natürlich rote Trauben. Mhm. Das heißt, ein ganz großer Anteil unserer roten Trauben wird zu Rosé und Blanc de Noir verarbeitet. Und wir haben zu den Burgundersorten gehören eben Grauburgunder, Chardonnay und Weißburgunder. Und das ist tatsächlich auch so mit dem Riesling das, was wir am meisten verkaufen und am meisten herstellen. Bei uns wechselt das tatsächlich auch. Das ist ja auch das Gute daran. Wir wollen ja auch nicht jeden Tag das Gleiche essen. So wollen wir nicht immer das Gleiche trinken. Und dann kann man eben schön variieren, egal ob man was Trockenes oder mal was Süßeres trinken will oder welche Rebsorte. Da haben wir tatsächlich eine ganz gute Auswahl. Aber für Rheinhessen, wo wir uns ja befinden, noch recht übersichtlich, weil wir von Anfang an gesagt haben, wir wollen da gar nicht zu viel und jede Sorte in allen möglichen Varianten anbauen oder herstellen, sondern wir wollen da doch einen Fokus auf Burgunder und Rieslinge legen und tendenziell tatsächlich auch trocken.
So, an dieser Stelle müssen wir mal mit einem Irrglauben aufräumen, glaube ich.
Ja,
Rosé
ist.
Entsteht ja nicht, weil man Rot und Weiß zusammenkippt, ne?
Nee, genau. Rosé ist tatsächlich nur aus roten Trauben. Das ist auch das, was wir bei unserem Weingut fokussieren. Und Rotling ist tatsächlich, wenn man weißen und roten Most, also tatsächlich die ausgepresste Traube, verschneidet und daraus dann Wein macht.
Ah, und ich habe vorhin in der Anmoderation so eine Zahl in den Raum geworfen, in Anlehnung an 63 Hektar, 63 Hektoliter. Wie viel Wein erzeugt ihr denn so pro Jahr? Wie viel Liter, wie viel Pullen gehen denn da so raus?
Das hat tatsächlich ziemlich den Nagel auf den Kopf getroffen, wenn man das so will. Also wir hatten ja ganz am Anfang, hattet ihr schon mal kurz gesagt, mit deutschem Qualitätswein, das ist tatsächlich das, was wir produzieren. In Deutschland ist ja glücklicherweise alles geregelt. Das heißt, auch die Menge, die wir ernten dürfen, ist kontingentiert. Also wir dürfen 10.500 Liter auf den Hektar ernten. Wir bewirtschaften keine 63 Hektar, sondern nur knapp 21. Aber dadurch, dass wir Bio machen, ist einfach der Ertrag auf den Hektar nicht diese 10.500 Liter, die wir dürften, sondern ja, so zwischen 6 und 7 Hektoliter.
Vor allen Dingen bei unseren Lagenwein, also unseren besten Premiumwein.
Mhm. Wir Deutschen, wir trinken ja so circa 19 Liter im Jahr, so durchschnittlich. Ich weiß aber, dass es allgemein in Deutschland gerade etwas sinkt. Wir alle haben irgendwie das Bedürfnis, einen gesünderen Lifestyle zu führen und da gehört auch irgendwie zu, ein bisschen weniger Alkohol zu trinken. Was macht ihr anders, dass ihr trotzdem in den Weinbau investiert und dran bleibt?
Also tatsächlich versuchen wir auch gerade auf Social Media und auch in unserem privaten Leben einfach einen gesunden Konsum darzustellen, weil man muss ja auch einfach sagen, es ist natürlich unser Job und es ist, glaube ich, auch die meistgestellteste Frage an uns, wie viel trinkt ihr so privat?
Echt?
Und es ist aber tatsächlich so, wir versuchen da wirklich extrem drauf zu achten, dass das alles in einem sehr, sehr gesunden Rahmen passiert. Ja, es ist am Ende Alkohol und es ist ein Genussmittel und dabei sollte es halt eben auch bleiben. Da ist natürlich der Qualitätsgedanke viel, viel höher bei uns als der Quantitätsgedanke. Also da geht es nicht um Masse, sondern eher um ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, dass wenn man trinkt, eben zu einer Flasche greift, die ja einfach unter guten Bedingungen hergestellt wird. Und natürlich ist gerade dieser Gesundheitstrend ein großer Faktor, aber wir haben natürlich auch ein ganz, ganz anderes Problem im Weinbau und das ist einfach der enorme Import an ausländischen Wein. Wir Deutschen könnten wunderbar von unserem eigenen Produkt leben und ich glaube, wenn wir das in den nächsten Jahren irgendwie hinkriegen, dass die Deutschen selber zu deutschem Wein greifen, dann können sich alle deutschen Weingüter auf die Schulter klopfen und dann haben wir wirklich weitaus weniger Probleme als aktuell.
Wenn man sich jetzt anguckt, wie die Deutschen Wein kaufen, also dann kann man ja so sagen, dass die allermeisten so zwischen 3,50 und 4,50 für eine Flasche Wein ausgeben. Ich kann mir kaum vorstellen, dass man für 4 Euro bei euch eine Flasche Wein kriegt. Was kostet bei euch eine Flasche Wein?
Bei uns geht's so in der Regel ab 7 Euro, 7,50 Euro los. Also alles noch sehr im humanen Bereich. Eben dazu sagen, dass wir in Rheinhessen einfach ein relativ niedriges Preisniveau haben, weil wir tatsächlich viel mit dem Traktor bewirtschaften können. Also gerade dieses Mulchen, was die Julia gesagt hat, das Rasenmähen, das können wir eben gut machen. Es gibt eben andere Weinanbaugebiete, die können mit ihren Traktoren nicht durch ihre Weinberge fahren. Dann hat man natürlich auch einen ganz anderen Arbeitseinsatz. Nein, man bekommt bei uns keine Flasche Wein für 4 Euro. Das wäre sehr utopisch. Aber wir versuchen halt immer auch gerade über Social Media immer mal darzulegen, dass man für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis guten Qualitätswein bekommt, wo wir anständige Arbeitsbedingungen haben. Das muss man eben auch immer dazu sagen. Ich meine, wir arbeiten in der Natur. Da ist es, ich sag mal, von Mai bis September auch super warm und wirklich auch anstrengende Arbeit. Und wir schauen eben, dass da die Bedingungen ordentlich sind und dass ja unsere Mitarbeiter auch Spaß an ihrem Job haben. Und das sind eben alles so Faktoren, die natürlich da auch mit rein rechnen, dass man bei uns eben keine Flasche ab 4 Euro bekommt.
Wie sieht denn das bei euch aus? Ich habe jetzt schon viel Handarbeit rausgehört. Habt ihr trotzdem Vollernter oder macht ihr Handlese? Was so eure Art der Ernte?
Ja, wir ernten einen Großteil oder beziehungsweise den Großteil mit der Hand. Also wir haben dann ein Leseteam, die jedes Jahr wieder kommen. Es sind so circa 6 bis 8 Personen. Und dann werden die Trauben mit der Schere abgeschnitten in einen Eimer und in die große Lesebox, dass die dann ins Weingut gefahren wird. Und je nachdem, wie die Wetterlage ist, wenn natürlich ein regenreicher Herbst ist, also eine regenreiche Ernte, dann müssen wir sehr, sehr schnell ernten. Und dann kommt der Vollernter zum Einsatz, weil der natürlich einen Bruchteil braucht. Aber wir versuchen trotzdem, den Fokus auf Handlese zu legen, weil wir auch eine optische Traubenselektierung haben im Weingut. Das heißt, es ist eine Maschine, die alle Beeren abscannt, also eine Kamera, die von jeder Beere ein Foto macht. Wow. Und dann wird entschieden, ist die Qualität gut, ist die Farbe gut, hat die irgendwelche Makel. Und dann wird die Beere, die nicht gut ist oder beziehungsweise als nicht gut bewertet wurde, wird aussortiert. Das geht aber nur bei dem handgelesenen Trauben und nicht bei den Vollernter gelesenen Trauben. Und somit ist halt unser Fokus definitiv auf der Handlese.
Ja, also viel Handarbeit und dazu gehören ja auch ein paar Leute. Ihr habt ja wirklich jetzt einen Familienbetrieb aufgezogen, nur eben andersrum. Normalerweise ist es ja so, dass die Familie schon so einen Betrieb lange hat und irgendwann werden die Kinder groß und übernehmen das dann. Das ist ja der klassische Weg. Bei euch ist andersrum. Ihr habt quasi eure Eltern und Großeltern mit in diesen Betrieb reingezwungen, möchte ich mal sagen. Erzähl mal, was haben die für Aufgaben? Wie habt ihr diesen Familienbetrieb aufgeteilt? Wer macht da was?
Ja, der Vorteil ist, jeder hatte eine freie Wahl.
So nach dem Motto, also, wäre schon gut, wenn du mitmachst.
Genau so. Nee, tatsächlich haben wir ja dieses Projekt Doppelstück zusammen ganz lange durchgearbeitet. Und man muss auch ganz klar sagen, wir hätten es niemals ohne unsere Eltern geschafft. Allein, dass sie uns den Rücken frei halten und ich sage immer so schön, die lassen uns immer alles machen, aber wenn der Karren mal im Dreck steckt, dann kommen sie auch immer und ziehen den mit uns gemeinsam raus. Da kommen dann keine Vorwürfe oder sonst irgendwas. Aber da hat schon jeder ganz klar seine Rollenverteilung, was natürlich der absolute Vorteil ist, dadurch, dass wir praktisch, ich sag mal, falsch herum angefangen haben, dass wir die Köpfe vom Doppelstück sind und unsere Eltern mitarbeiten. Da muss keiner von den älteren Generationen irgendwas hergeben und abgeben. Unser Papa, der ist auch mit im Keller. Das heißt, der unterstützt Julia in der Weinbereitung. Der schaut eben gerade in den ganzen Herbstvorbereitungen auch mit, wann muss welche Sorte jetzt gelesen werden, wann ist was reif. Der koordiniert auch die ganze Füllung und unterstützt in den Weinbergen bei vor allem dem Pflanzenschutz und den Traktorarbeiten. Aber Julia ist da praktisch unser Kopf und kriegt da aber tatkräftige Unterstützung von unserem Papa. Unsere Mama ist so die Allrounderin im Hintergrund.
Wie ohne, immer.
Ohne die geht wirklich gar nicht. Das würde schon scheitern daran, dass wir alle verhungern würden. weil ja, ohne Essen geht halt auch nichts und dafür bleibt halt wenig Zeit. Aber die macht eben auch, also sie ist die Chefin vom Hotel. Das heißt, sie hat so den Hut auf, damit unser Hotel funktioniert. Ist aber gerade im Weingut dafür da, für die Kundenbetreuung und für das Auge, für das Detail, damit eben auch alles schön aussieht. Ja, und da nimmt sie uns immens viel ab, was man so im Tagtäglichen gar nicht sieht, aber was eben auch gemacht werden muss.
Wer trifft denn am Ende so die Entscheidungen bei euch? Also wird das demokratisch entschieden oder hat bei euch irgendeiner den Hut auf? Wie kommt euer Vater so damit klar? Also eigentlich ist man ja als Familienoberhaupt, denkt man immer so, man hätte irgendwie so die Fäden in der Hand und sagt, wo es lang geht. Aber bei euch ist es ja wahrscheinlich anders, ne?
Ja, also Julia ist ja die Winzerin von uns beiden tatsächlich. Ich bin die Betriebswirtin. Das heißt, alles rund um den Weinbau und das Weinmachen, definitiv Julia, die Entscheidung trifft. Ich hake dann nur ein, wenn es um neue Produkte geht, um andere Vertriebswege, wenn wir Weine brauchen, die anders ausgebaut werden müssen, weil sie bei dem Kundenstamm eben nur so ankommen, dann muss Julia da ein bisschen nacharbeiten.
Also du sagst dann, hey, das will keiner trinken, mach mal was anderes.
Nee, so schlimm ist es nicht, aber ich sag mal eher, wenn's Weine sind, die dann doch einen Ticken zu trocken geworden sind, dann komme ich. Ich krieg praktisch immer, Julia hat definitiv den interessanteren Job, ich habe aber den coolen Job, dass ich die fertigen Weine hingestellt bekomme und es heißt, Marie, probier mal. Und dann
schöner Job.
Ja, es könnte auf jeden Fall schlimmer sein. Nee, und alle anderen Entscheidungen, ich sag mal, betriebswirtschaftlicher Natur, entscheiden wir gemeinsam. Aber das Gute bei unserer Familienkonstellation ist, dass wir uns tatsächlich in den allermeisten Dingen wirklich sehr, sehr schnell einig sind und da gar nicht so arg viel Diskussionsbedarf da ist, sondern wir haben immer ein Ziel vor Augen und ja, der Weg ist manchmal bisschen kurvig, aber wir finden das dann doch meistens und das klappt tatsächlich immer ganz gut.
Ihr habt ja gerade eben schon euer Hotel auch erwähnt. Also stelle ich mir vor, dass da auch ein paar Hotelgäste rumlaufen. Wenn die da so zwischen euren Rebsorten langstapseln, haben die dann auch an euch Fragen? Weil das ist ja quasi genau das, was wir hier im Podcast machen, so Berührungspunkte schaffen.
Ja, also es laufen sehr viele Hotelgäste durch unser Weingut. Unser Hotel hat 50 Zimmer, also es sind schon ein paar Hotelgäste dann vor Ort. Mhm. Unser Weingut und unser Hotel liegt aber mitten im Ortskern. Also wir sind leider nicht mitten in den Reben. Somit optisch sehen sie nicht. Sie können zwar aus ihrem Hotelzimmer und auch aus dem Frühstücksraum perfekt in die Weinberge schauen.
Herrlich.
Aber natürlich haben sie ganz viele Berührungspunkte mit den Weinen, die wir anbieten. Wir machen viele Weinproben, viele Weinevents und somit kommen sie dann damit in Berührung. Aber wir sagen, es gibt keine dummen Fragen. Bei uns darf jeder alles fragen, weil dann können wir am besten aufklären.
Ich bin mit eher lieblichem Rotwein sozialisiert worden. Meine Mutter hat ihn immer gerne getrunken. Und irgendwann habe ich mich so in die Thematik reingearbeitet. Und dann kommt der kleine Bengel irgendwann mit einer Flasche nach Hause. Die ist ein bisschen trockener, so wie sie sein sollte. Und meine Mutter hat ihn fast ausgespuckt und hat dann nach Zucker verlangt. Jetzt kann ja jeder trinken seinen Wein, wie er möchte. Aber wenn ich jetzt Winzer bin und sage, der ist mir zu trocken, wie kriege ich den dann süß? Also jetzt mal ganz doof gefragt.
Man sollte das natürlich eigentlich vor der Ernte wissen, was man machen möchte und wo man hin möchte, weil wir müssen die Weine, also beziehungsweise in der Gärung, wo der Most, also der Traubensaft, zum Wein wird, müssen wir den zügig abstoppen, wenn wir einen Süßen haben wollen. Und jetzt nochmal eine Erklärung dazu.
Alter, ja, brauche ich
die Erklärung, die Erklärung in der Erklärung.
Der Traubensaft hat ja ganz viel Zucker und durch Hefen wird der Zucker umgewandelt zu Alkohol. Nebenprodukt ist CO2, also einfach eine Ausgasung. Und je nachdem, wie lang die Gärung geht oder wie schnell die Gärung geht, wird der Zucker abgebaut. Und wir probieren dann oft den Jungwein und irgendwann beschließen wir, okay, jetzt hat der 8 Gramm Restzucker, diese soll er behalten und dann müssen wir den Jungwein runterkühlen, dass die Hefen einfach bei der Kälte nicht mehr arbeiten und somit der Zucker erhalten bleibt. Okay. Und das können wir halt nur machen im Herbst, also in der Erntezeit, in der Weinbereitungszeit. Finale Abstimmungen, ein bisschen Zuckermanagement kann man durch Verschnitt machen. Also wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben hier einen Riesling, der ist süßer und wir haben hier einen Riesling, der ist trocken ausgebaut, dann kann man die natürlich verschneiden und somit kann man dann, je nachdem, was man machen möchte, kreieren.
Und würdet ihr sagen, dass besonders lange gereifter Wein auch der kostbarste ist? Also ich laufe mal so durch die Gegend und denke, wenn ich eine ganz alte Jahreszahl sehe von 1900 irgendwas, dann denke ich, das muss ein richtig guter Wein sein.
Aber die Frage kann ich gleich beantworten, auch wenn ich kein Weinexperte bin. Aber wir haben auf dem Dachboden von meiner Oma mal einen Weißwein aus dem Jahre 1975 gefunden. Mein Bruder hat sich getraut, den zu trinken und er hat fast gekotzt. Also das muss ich mal sagen. Also nicht jeder Wein wird besser, glaube ich. Aber vielleicht sagt ihr was anderes.
Ja, irgendwann hat ein Wein natürlich seinen Zenit erfüllt. Das wird wahrscheinlich bei dem Weißwein der Fall gewesen sein. Vor allen Dingen macht dann hier halt auch der Alkohol, den Zucker, was für eine Lagerung er im Holzfass oder ähnliches hatte, spielt hier alles eine Rolle. Aber zu deiner Frage, Maja, ist es eher der Fall, wenn wir den Wein jetzt 2 Jahre im Holz hatten. Das Holz ist dann nochmal das Besondere. Mhm. Die Ernte, wie viel Trauben wir geerntet haben, wie haben wir die geerntet und so weiter. Das macht eigentlich eher den Wein besonders. Ein Alter macht zum Teil den Wein besonders, aber ab einem gewissen Alter ist halt, wie gesagt, dieser Zenit erreicht und dann ist er zwar speziell, aber ich würde persönlich sagen, vielleicht hätte man ihn einfach 2 Jahre früher trinken sollen.
Ja, man muss vielleicht auch dazu sagen, das muss ja auch den Geschmack treffen. Also ältere und gereiftere Weine, die haben ja einfach einen grundsätzlich ganz anderen Geschmack und die sind meistens ein bisschen vollmundiger und ich sag jetzt auch mal schwieriger zu trinken. Und wenn ich jetzt jemand bin, der aber immer gerne süße, frische Weine oder auch trockene und frische Weine trinke, wie ein Rosé oder ein Weißwein für eine Schorle, dann muss ich tendenziell eher zu was Jungem greifen, was aus dem letzten oder vorletzten Jahrgang ist. Und deswegen muss jeder so ein bisschen seinen Geschmack finden und da ist es auch, da gibt es kein richtig und kein falsch.
Und wie sieht's aus mit der Flasche? Also ich habe ja gerade eben schon verraten, ich hätte super Interesse daran, mal so eine Flasche zu designen, weil ich ehrlicherweise sehr stark danach kaufe, ob mir das Etikett gefällt. Ich weiß mir gar nicht, ob man das so sagen darf. Was davon durftet ihr alles selbst designen? Habt ihr da ganz von vorne angefangen? Und ist es heutzutage noch ein richtiger Korken bei euch oder was habt ihr für einen Verschluss? Ich glaube, das ist auch interessant für den Geschmack.
Ja, wir haben tatsächlich alles selber gemacht. Wir hatten eine Agentur zur Unterstützung, die uns das nachher digitalisiert hat. Aber unser Logo mit dem W und dem Doppelstück drauf hat Julia so erstellt. Den Namen Doppelstück, der ja für uns als 2 Schwestern steht, aber auch eine Holzfasseinheit ist, also dass wir den Bogen wieder zum Weinbau spannen, hat unsere Mama ins Rennen gebracht. Das heißt, es war wirklich ein Familienprojekt. Und wir haben mittlerweile, also wir hatten klar am Anfang eben eine Agentur, die uns da unterstützt hat. Mittlerweile machen wir das fast alles selber. Unsere Weine grundsätzlich von der Ausstattung her haben wir drei verschiedene Etiketten in drei verschiedenen Farben, die für Guts-, Orts- und Lagenweine stehen. Das heißt, wir haben drei Kategorien an Qualitäten nochmal in den verschiedenen Rebsorten. Und die Basis, die Gutsweine und auch die Ortsweine, was eher fruchtig und frischer ist, haben einen Schraubverschluss. Einfach vom Handling ist das wesentlich einfacher. Und die Lagenweine, also unsere Qualitätsweine, unsere Spitzenweine, die haben einen Korken, damit wir das auch einfach ein bisschen länger lagern können. Mhm.
So, und man erlebt ja so bei Weinproben immer so Leute, die nehmen dann so einen Schluck, machen so florales Bouquet, cremig auf der Zunge mit Noten von Mandarine und Zitrusfrüchten und leicht mineralischem Abgang. Wie kommt das alles da rein? Ist das der Boden oder wie kriegt man diesen Geschmack da rein?
Ja, ich bin schon mal froh, dass du sagst, dass du nicht sagst, dass du es reingemischt hast. Das ist nämlich die Hauptfrage, die wir immer gestellt bekommen, ob da die Erdbeeren dann reingerührt wurden. Nein, also das Grundprodukt ist aus einer Traube. Also wir dürfen da nichts reinmischen, um mal pauschal das zu sagen. Ja, die Rebsorten haben alle immer ein eigenes Aroma. Das ist ein Primäraroma. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel die Rebsorte Sauvignon Blanc haben, ist ganz typisch, je unreifer die Traube, also wenn die noch recht grün ist, dann schmeckt die nach grasig grüner Paprika. Und wenn sie sehr reif ist, dann geht die in dieses Mango-, Litchi-, Maracuja-Aroma. Und so schmeckt schon die Traube. Also diese Aromatik hat die Traube schon. Und je nachdem, wie wir sie dann verarbeiten, sie kriegt nochmal mehrere Aromen, also wie zum Beispiel Primäraroma, das ist dann in der Gärung, was wir da machen, also je nachdem, welche Hefe draufkommt oder ob sie spontan gärt. Und dann gibt es noch weitere Aromen, die man zum Beispiel durch eine Holzfasslagerung bekommt im Wein. Und so weiter geht es dann, je nachdem, wie lang die Lagerung auch nochmal auf der Flasche ist, wie alt dieser Wein ist, wie zum Beispiel deinen ganz alten Weißwein, den du getrunken hast, beziehungsweise deine Familie. Ja, die hatte dann eher schon die Aromen abgebaut und deswegen hat die dann ganz komisch geschmeckt. Also es kommt einfach immer drauf an, aber jede Rebsorte an sich hat schon mal ein ganz eigenes Aroma.
Gibt es denn Rebsorten, die besonders schnell krank werden, die euch mehr Probleme machen als vielleicht andere Rebsorten, um jetzt nochmal so eine landwirtschaftliche Frage zu stellen?
Ja, also unser Krankheitsdruck ist gerade recht groß, weil wir ja viel Regen haben, also vor allen Dingen hier in der Region Mainz-Bingen hat es die letzten Tage ganz viel geregnet und es ist zwar für uns recht kühl, aber wir haben halt doch 20 Grad und beziehungsweise 20 Grad bis 25 Grad und da fühlen sich natürlich die Pilze auch und die Sporen natürlich sehr, sehr wohl. Und deswegen ist unser Druck sehr groß. Es gibt Rebsorten, die haben einen höheren Krankheitsanfall, also beziehungsweise sind anfälliger. Und es gibt Rebsorten, die nicht so anfällig sind, aber es kommt meistens auf die Lage an. Wir haben auch ein paar neue Rebsorten, die nennen wir PV-Rebsorten. Das ist einmal pilzwiderstandsfähig. Da haben wir Cabernet Blanc und Sauvignon Gris. Die sind fast resistent gegen den echten und den falschen Mehltau. Also das sind unsere Hauptkrankheiten. Und die kriegen das sehr, sehr spät. Und damit versuchen wir, diesen Druck ein bisschen zu minimieren. Aber das geht natürlich, also die Reben haben wir erst neu angepflanzt. Unsere älteste Rebe, also beziehungsweise unser ältester Weinberg ist jetzt 4 Jahre alt. Das haben wir halt neu ins Leben gerufen mit unserer Gründung.
Cool, weil wenn man so resistente Pflanzen hat, dann muss man ja auch nichts an Pflanzenschutzmitteln sprühen. Was würde auch gar nicht gehen, weil ihr ja Bio seid, ne?
Ja, das ist leider ein Irrglaube. Wenn wir das nicht machen müssten, dann hätte ich bisher jeden Dienstag frei und würde ganz entspannt auf der Couch liegen. Man muss dazu sagen, Pflanzenschutzmittel, das machen wir Winzer, weil wir gezwungen sind, weil die Wetterextremen oder generell der Mehltaudruck so hoch ist. Pflanzenschutz ist immer mit hohen Kosten verbunden. Die müssen wir einkaufen, die sind nicht günstig. Also versuchen wir das immer in einem geringen Maße zu halten. Aber wir müssen halt schaffen, dass unsere Weinberge gesund sind, damit wir die Trauben ernten können. Und ja, deswegen müssen wir das leider machen, auch im Biobereich.
Also wenn ich hier einmal ganz kurz reinspringen darf, es ist so, dass ihr als ökologisch arbeitende Winzer, die Bioweine herstellen, natürlich keine chemisch-synthetischen Substanzen nutzen dürft. Aber ihr dürft alle natürlichen Alternativen verwenden. Beispielsweise Kupfer oder Schwefel, das sind so auch die bekanntesten. Und das ist mittlerweile auch richtig streng geregelt, weil die Artenvielfalt und das Bodenleben kann dadurch stark geschädigt werden, wenn es zu viel Kupfer im Umkreis ist.
Ja, genau.
Ah, verstehe. Und wir haben vorhin über viel Handarbeit gesprochen. Und bei Landwirten weiß ich mittlerweile, dass sie sehr viel arbeiten, mitunter jeden Tag. Wie ist es bei euch?
Ja, also wir kommen auch nicht mit einer 40-Stunden-Woche hin. Ja, wir haben uns so ein paar Regeln irgendwann auferlegt, damit da einfach auch ein bisschen Struktur drin ist und dass man nicht da verfällt, dass man 24/7 am Ende nur im Weinberg oder Keller steht. Das heißt, wir arbeiten von Montag bis Freitag. Da sind die Uhrzeiten gerade für Julia. Also ich starte meistens so zwischen 7 und 8 und beende meinen Tag so gegen 18, 19 Uhr, je nachdem, im Büro. Aber Julia, die natürlich auf das Wetter angewiesen ist und gerade mit dem Regen kommen da auch hier und da schon mal irgendeine Nachtschicht dazu. Aber grundsätzlich ist die Arbeit beschränkt auf Montag bis Freitag, weil wir am Samstag unsere Gäste beherbergen. Das heißt, also die Hotelgäste sind natürlich 7 Tage die Woche da. Aber gerade Samstag ist natürlich für uns im Weingut so der Haupttag, was Weinproben angeht. Und dass unsere Hotelgäste eben auch so das Winzertum und die Arbeit mit dem Wein und im Keller live erleben können. Und da nehmen wir die immer mit. Und Sonntag ist tatsächlich unser freier Tag. Wie die ganzen Feiertage, das haben wir irgendwann mal so beschlossen, weil sonst gibt es kein Halten mehr. Und dann denkt man so, ach, da könnten wir jetzt noch was machen. Also wir können jeden Tag arbeiten, aber das soll ja auch alles irgendwie in einem halbwegs gesunden Maße stattfinden. Und deswegen haben wir mal diese Regel irgendwann aufgestellt.
Was hat euch denn bis jetzt in eurem bisherigen Winzerleben am meisten stolz gemacht oder berührt?
Also wir sind schon sehr stolz darauf, was wir auf die Beine gestellt haben, weil es ja doch so ist, ich sag mal, viele sehr große Weingüter, die große Namen haben, die auch sehr, sehr bekannt sind. Das sind ja in der Regel Generationsbetriebe. Darauf können wir eben nicht zurückgreifen. Das bedeutet aber im Umkehrschluss natürlich, alles, was das Doppelstück darstellt, ist wirklich das, was wir geschaffen haben. Und wir haben natürlich sehr viel Herzblut und viel Arbeit da reingesteckt und sind da schon sehr, sehr stolz drauf, was wir in knapp 6 Jahren auf die Beine gestellt haben. Ich persönlich bin immer ganz, ganz happy damit, dass wir das in dieser Familienkonstellation so hinbekommen. Und ich würde sagen, dass wir in 6 Jahren, dass unser Familienverbund noch enger geworden ist, das ist schon was, was mich sehr, sehr glücklich macht und wo ich auch sagen kann, da bin ich sehr stolz drauf.
Ach, wie schön.
Ja, darauf kann man auch echt stolz sein.
Ja, also toi, toi, toi für euch. Und ich habe jetzt so ein paar Sachen gelernt, die ich dann auch das nächste Mal so bei einem Weinabend dann so von mir geben kann.
So ein Weinabend. Jetzt hast du zum ersten Mal nicht WG-Party gesagt, weil du bist nämlich gar nicht mehr auf WG-Partys. Ja, und wir möchten jetzt auch mal eine Frage an unsere Hektis stellen. Wie sieht's denn eigentlich bei euch aus? Wie viel gibt ihr so aus für einen guten Wein, den ihr so einkauft?
Und achtet ihr auch auf Bio-Siegel bei Wein? Weil es ist ja jetzt auch ein Bio-Betrieb gewesen. Oder ist euch das wurscht?
63hektar@ndr.de.
Und damit sind wir auch fast schon am Ende dieser Folge. Nicht ohne euch auch noch auf einen anderen Podcast hinzuweisen. Wir haben heute die ganze Zeit über Weinanbau gequatscht. Aber getrunken wird natürlich auch. Es wird ja nicht nur hergestellt, sondern das Beste kommt ja zum Schluss. Nämlich das Probieren. Und wir empfehlen euch eine Folge des Genuss-Podcasts Alles in Butter. Da gibt es einen Genussexperten namens Helmut Gothe und die beiden Hosts Caroline Kurz und Uwe Schulz. Und die quatschen in der Folge Wein von Winzerinnen in Rheinhessen. Also genau die Gegend, aus der Julia und Marie kommen. Also die sprechen über die kulinarische Bandbreite von Wein. Egal jetzt, ob man ihn zu Spargel trinkt oder was der perfekte Sommerwein ist zum Angrillen. Hört unbedingt mal rein. Es ist ein ganz toller Podcast. Läuft euch das Wasser im Munde zusammen. Alles in Butter von WDR 5 findet ihr jeden jeden Donnerstag in der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und die Folge und alle Informationen auch zu dieser Folge von 63 Hektar lest ihr wie selbstverständlich in den Shownotes.
So sieht's aus.
Ich habe jetzt Lust auf ein Weinchen.
Haben wir es denn schon nach einer Uhrzeit, die uns das erlaubt? Wir sagen Tschüss und freuen uns auf die nächste Folge.
Bis nächstes Mal.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.